Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Was ist das? Das ist die Chemnitzer Platte.
Eine Pappschachtel mit lieblichem Logo, Spitzendeckchen und Schreibschrift.
Wir sind gespannt, was da drin ist. Ob da ein Stück Beton drin ist.
Wieso Beton? Weil es so klingt, ja, okay. Tatsächlich.
Das ist wirklich ein Stück Beton. Kann man das essen?
Das fragen alle. Und wenn ich dann sage ja, sind alle verblüfft.
Ja, eben.
Ja, weil aber man kann es essen.
Graue Farbe hat. Das ist ein großer Keks.
Und ein großer Keks, der ist grau, also wie Beton. Und der ist gefärbt.
Und ist das maßgetreu?
Ja, 1 zu 30, eine WBS 70 Platte.
Wir sitzen an einem großen Tisch in einem ehemaligen Fabrikgebäude in Chemnitz. Es ist das Zuhause von Beate Düber und Jan Kummer, beides Künstler, die eigentlich schon immer für Chemnitz brennen. Nicht nur was den Kampf gegen Rechts betrifft.
Vor einiger Zeit haben sie das Institut für Ostmoderne gegründet, einen Verein zur Bewahrung der Architektur und Kunst der DDR-Zeit. Vor allem die der 60er und 70er Jahre. Das Zeitalter des Fortschrittsglaubens und des Betons.
Draußen in ihrer Stadt Chemnitz manifestiert sich das auf Schritt und Tritt. Und jetzt eben auch im Angesicht des bevorstehenden Kulturhauptstadtjahres 2025 in Form eines Plattenbaukekses. Eine Würdigung der Fritz-Heckert-Siedlung in Chemnitz, einer der größten Plattenbausiedlungen der DDR.
Ja. Wie ist denn das Rezept zustande gekommen?
Eigentlich können alle Bürger von Chemnitz ein eigenes Rezept backen. Die Betonoptik wäre halt so ein bisschen die Vorgabe, aber ansonsten. Und mein Wunsch wäre eben, dass im Kulturhauptstadtjahr es eben bei jedem Bäcker die Chemnitzer Platte gibt. Und die kann durchaus auch ganz unterschiedlich aussehen.
Eine humorvolle Idee, diese Chemnitzer Platte. Und für diese etwas ruppige Chemnitzer Innenstadt auch ziemlich passend. Obwohl die ja nicht von WBS 70 Platten geprägt ist, sondern von durchaus ambitionierten Bauten der Ostmoderne.
Böse Bauten. Überflüssig? Architektur zwischen Abriss, Leerstand und Umnutzung. Ein Feature von Katja Bigalke und Marietta Schwarz.
Jetzt ist gerade kein Wind. Das sieht super aus. Und ehrlich gesagt sieht es auch super aus mit dem grauen Himmel.
Der Wind ist in der Tat ein Problem in Chemnitz. Er fegt durch die mehrspurigen Straßen, verbläst die Tonaufnahmen und macht Spaziergänge im Zentrum ziemlich ungemütlich.
Aber die vielen unbebauten Flächen in dieser Stadt lassen ihren Gebäuden auch Platz zu wirken. Die zentrale Achse, die Straße der Nationen zum Beispiel, gleicht in gewisser Weise einer Parademeile für Architektur der Ostmoderne. Viel Beton, aber auch aufregende Tragkonstruktionen.
Okay, das ist hier der Chemnitzer Omnibusbahnhof.
Wir beginnen unseren Rundgang am nördlichen Ende der Straße der Nationen. Der Busbahnhof wurde 1968 gebaut und ist berühmt für sein riesiges Hängedach, das eine Fläche von gut 1200 Quadratmetern überspannt.
Ja, wenn man drunter steht, das ist schon ein interessanter Eindruck, ne? Weil man sich schon fragt, wie hält denn das?
Ja.
Ja.
Und hier dieses Gebäude ist ja wie so eine Kiste da drunter gestellt.
Ja.
Das Dach schwebt ja über dieser Box, über dieser Wartehalle.
Zweibeinige Pylone aus Beton ragen in den grauen Himmel, leicht nach hinten gebeugt. So, als müssten sie sich regelrecht stemmen gegen die Schwerkraft des Daches, das sie über Seilverspannungen in der Schwebe halten.
Ein schönes Spiel mit Widersprüchen ist das. Schwere und Leichtigkeit, grober Beton und filigrane Stahlseile.
Ja. Dieser Brunnen heißt Schlapperbrunnen.
Ein weiterer hübscher Akzent, der Brunnen an der einen Ecke des Platzes. Auch er ein Relikt aus dem Jahr 1968. Mit seinen Stängeln und dreieckigen Schalen erinnert er an eine Pflanze, deren Blätter Regenwasser auffangen.
Und er hat halt so funktioniert, je nachdem über Gewicht, da lief das Wasser und dann sind die einzelnen Brunnenschalen halt gekippt
Das Bemühen um Ausdruck und Formenvielfalt in der Moderne begegnet uns überall auf dem Weg durch Chemnitz. Sei es in Form von weiteren Brunnen oder Skulpturen oder auch durch Kunst am Bau. Malereien oder Mosaike, sei es durch den Einsatz von regionalem Naturstein wie Porphyr im Plattenbau oder von organischen Betonformsteinen für Hauseingänge, Balkone oder ganze Fassaden.
Da stecken eigentlich noch die 20er Jahre drin, finde ich. Mit dieser horizontalen,
oder mit diesen
wunderbare Details, dieser Balkon. Oder?
Ja.
Da hat jemand wirklich gespielt.
In Chemnitz gibt es zum Beispiel noch die berühmten Wabenfassaden, die an die Struktur von Bienenwaben erinnern und leider aus vielen deutschen Innenstädten verbannt wurden. Besonders schön die Verkleidung des sogenannten Ravema-Hauses am zentralen Platz der Stadt, die eine sehr eigenwillige Lochstruktur aufweist.
Also runde Formen.
Wie so Augen.
Augen, Eier, ja. Regentropfen. Und die auch gar nicht so symmetrisch angeordnet, sondern so ein bisschen durcheinander auch. Ja? Also es ist sehr verspielt. Das habe ich auch so tatsächlich noch nie irgendwo gesehen. Ja?
Blickt man vom zentralen Platz in Chemnitz, dem Stadthallenpark, in die eine Richtung, sieht es immer noch so aus wie vor der Wende, als Chemnitz noch Karl-Marx-Stadt hieß und als Musterbeispiel für sozialistische Stadtplanung galt.
Da steht noch die Stadthalle mit den Edelstahltüren im Space-Age-Look und dem bunten Wandbild, die Befreiung der Wissenschaft durch die sozialistische Revolution. Da ragt noch das gefächerte Hotelhochhaus aus den 70ern in den Himmel, das zu den bedeutendsten Zeugnissen der DDR-Moderne zählt.
Und da blickt einem ein etwas grimmiger Karl Marx entgegen, 40 Tonnen schwer und 7,1 Meter hoch. Eine monumentale Büste, die von den Chemnitzern liebevoll als Nischel bezeichnet wird.
In die andere Richtung. Zwischen dem Roten Turm, dem ältesten Gebäude der Stadt, und dem Rosenhof, ein Vorzeige-Wohn- und Einkaufsquartier aus den 60er Jahren, wurde nach der Wende nachverdichtet. Durch Einkaufszentren, Drogerien, Elektromärkte und Co. sind neue Gassen entstanden, die ein wenig an die Struktur erinnern, die die Innenstadt von Chemnitz wohl gehabt hat, bevor sie im Zweiten Weltkrieg zu 80% zerstört wurde.
Aber so viel man auch neu bauen mag, das Aushängeschild des heutigen Chemnitz ist architektonisch betrachtet ganz klar die Ostmoderne. Wo Vorzeigegebäude aus der DDR-Zeit in anderen Städten nach 1989 schnell abgerissen und entsorgt wurden, haben sie hier als Ensemble überlebt.
Und das ist ein Schatz, mit dem die kommende Kulturhauptstadt auch punkten will. Auch weil die Architektur viel erzählt über die Höhen und Tiefen dieser einst als sächsisches Manchester bezeichneten Industriestadt.
Also innerhalb von 100 Jahren hat sich Chemnitz zweimal komplett neu erfinden müssen. Das ist etwas, was diese Stadt ausmacht, was die Stadt prägt, was ein bisschen auch zur Mentalität dann geführt hat, die wir hier haben. Also es gab eigentlich wenig Momente, wo die Leute sich festhalten konnten, sozusagen. Ja, es ist in einem ständigen, dynamischen Prozess der Veränderung. Es ist halt so, kommt immer wieder was Neues auf die Leute zu.
Der Museologe Per Imke arbeitet am Schlossberg-Museum für Stadtgeschichte. Dass die Innenstadt von Chemnitz heute so aussieht, wie sie aussieht, erklärt er sich vor allem durch die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse sowohl nach dem Zweiten Weltkrieg als auch nach der Wende.
Das gesamte Zentrum musste neu gemacht werden. Und dieses alte Chemnitz, da waren wir gar nicht in der Lage dazu, weder von den politischen, wirtschaftlichen Verhältnissen noch von den wirtschaftlichen Möglichkeiten her. Und das hat sicherlich auch mit beigetragen zur Entscheidung für die sogenannte industrielle Bauweise, die man dann ab Anfang der 60er Jahre angewandt hat. So. Und jetzt kam die Wende. Wir hatten ja sowieso auch wirtschaftliche Probleme hier, der ganze Umbruch. Da war ja die Kraft gar nicht da, jetzt das komplett umzustülpen.
Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die Ostmoderne in Chemnitz gar nicht so negativ behaftet war. Chemnitz sollte ja zu DDR-Zeiten als neu getaufte Karl-Marx-Stadt eine Art Musterfunktion erfüllen. Und das war durchaus mit Prestige verbunden.
Das ist auch international rezipiert worden. Also das ist sozusagen ein Gesamtkunstwerk gewesen. Und da gab es nach der Wende überhaupt keine Diskussion darüber, dass das stehen bleiben musste. das Karl-Marx-Monument, da gab es natürlich Streit politisch. Aber das ist alles sehr schnell unter Denkmalschutz auch gestellt worden. Und da waren die Diskussionen natürlich dann, die prallten dann ab. Ich denke, wir stehen ja auch als Städte irgendwo in einem Art Wettbewerb untereinander. Es ist auch immer gut, wenn jeder irgendwas Besonderes hat, was der andere nicht hat. Und das ist halt unsere Besonderheit.
Es ist eine Stadt, die mit Industrie verknüpft ist und natürlich auch mit diesem Werkstoff Beton mehr als vielleicht alle anderen Städte, obwohl die das alle auch haben, aber die können eben andere Sachen in den Vordergrund stellen. Aber es war immer rauer, es war immer proletarischer auch, weniger sozusagen intellektuell, wir haben keine Kunstschule hier, alle diese Dinge.
Beate Düber und Jan Kummer nennen das Autodidaktentum der Stadt eine Besonderheit, die man nächstes Jahr, wenn Chemnitz Kulturhauptstadt Europas ist, herauskehren sollte. Die Bürger, die sich engagieren, weil sie eine Idee oder Vision haben und nicht, weil sie unbedingt Profis sind.
Das Fehlen von Profis ist manchmal ärgerlich und manchmal aber auch erfreulich.
Die periphere Lage, der mangelnde Entwicklungsdruck und eben die Abwesenheit von Profis habe die Stadt ja auch nach der Wende verschont, in Anführungszeichen. Zumindest was den Verlust von erhaltenswerter Architektur betrifft.
Also man hatte so eine leergeräumte sozialistische Innenstadt mit extrem großen Freiflächen. Und dann wurde gedacht, so, jetzt kann's losgehen. Jetzt werden die Investoren kommen und dann werden die jetzt anfangen zu bauen. Und der große Unterschied war eben,
die kamen nicht.
Es kamen keine Investoren. Und das steht in keinem Handbuch des Kapitalismus, dass sowas auch passieren kann.
Als Künstler konnten sich Beate Düber und Jan Kummer in dieser Zeit entfalten. Einen Plattenladen eröffnen, einen Club oder eine alte Fabrik umnutzen.
Anders als diejenigen, die arbeitslos wurden, existenzielle Sorgen hatten und zu Zehntausenden die Stadt Richtung Westdeutschland verließen. Chemnitz verlor fast 20% seiner 320.000 Einwohner. Kein Grund für Nostalgie.
So soll auch das Projekt Ostmoderne im Kulturhauptstadtjahr nicht verklärend zurückblicken, sondern dabei helfen, einen langfristigen Imagewandel der Stadt einzuläuten, der weit über das Bauliche hinausweist.
Das geht bei uns noch bis in die Musik, bis in die bildende Kunst, in ähnliche Bereiche.
Wichtig sei, dass sich auch etwas in den Köpfen der Chemnitzer verändere. Ein positives Bild für die Zukunft der Stadt. Etwas noch nicht Gedachtes oder etwas, das schon da ist.
Am Ende unseres Gesprächs geht Jan Kummer zur Schallplattensammlung, zieht ein Cover heraus, kommt grinsend zurück zum Tisch. Auf der grauen Hülle ist die Chemnitzer Innenstadt skizziert, in Weiß. Autobahnartige Schneisen, Über- und Unterführungen.
So hätte es damals kommen können. Und manch einem würde das bestimmt auch heute noch gefallen. Nicht der Rückbau der Straßen, sondern deren Vollendung.
Vielleicht ist ja Chemnitz der Zukunft zugewandt. Vielleicht kommen ja die Autos doch wieder.
Ja. Das wäre ja dann auch so ein Touristenmagnet, ne? Wenn wir das jetzt hätten, diese siebenspurigen Autostraßen.
Ich sage ja, wir könnten auch an der, die Speerspitze einer neuen Entwicklung sein. Hin zur autogerechten Stadt, endlich.
Was in Chemnitz als Gedankenspiel immer noch möglich ist, war in Berlin nach der Wende ganz schnell vom Tisch. Von den Vorzügen der autogerechten Stadt sollte hier niemand mehr träumen.
Was ja bei vielen Großsiedlungen der Nachkriegsmoderne bemängelt wurde, dass diese zu zugig, zu ungemütlich, nicht am menschlichen Maßstab ausgerichtet seien. Im Osten Berlins schien dieser Eindruck deutlich aggressivere Abrissfantasien zu beflügeln als zum Beispiel im Westen der Stadt, meint der Berliner Architekturjournalist Florian Heilmeier.
Ich erinnere mich überhaupt nicht dran, dass da jemals jemand gesagt hätte, wieso reißen wir nicht am Ernst-Reuter-Platz alle Westhochhäuser wieder ab und bauen uns die gemütliche kleine Stadt der Kaiserzeit an diese Stelle.
Die Frage ist, warum wurde der ungemütliche Ernst-Reuter-Platz anders bewertet als zum Beispiel der Alexanderplatz im Ostteil der Stadt?
Die Gemütslage in den 1990ern war in der deutschen Stadtplanung insgesamt eine, die eher anknüpfen wollte an verlorene Traditionen in der Stadtstruktur. Die kleinteilige, gemischte Stadt der Vorkriegszeit wurde überall als lebenswerter wahrgenommen als die weitläufigen, autogerechten Strukturen der Moderne.
Die Ostmoderne hatte aber noch ein größeres Problem als ihr Pendant im Westen.
Bauten auf der Ostseite der Mauer hatten an vielen Stellen eine ideologische Komponente und eine politische Komponente. Also das waren politische Repräsentationsbauten. Das hat man abgerissen schon ganz früh, weil es eine starke Opposition gab gegen diesen modernen Städtebau und dann noch viel stärker gegen diesen sozialistischen modernen Städtebau, den man zurückdrehen wollte. Und diese leeren Plätze, die wollte man weghaben, also im Sinne eines individuell demokratischen, kapitalistischen Landes, das natürlich lieber Einkaufsstraßen hat als große leere Plätze.
Florian Heilmeier, den diese Stimmungslage immer noch aufregt, hat die Diskussionen um den Umbau Berlins in den 1990er Jahren trotzdem mit großem Interesse verfolgt. Denn es war nicht so, als wäre über das zukünftige Stadtbild gar nicht gestritten worden.
Im Gegenteil, Volker Hassemer, von 1991 bis 96 CDU-Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz in Berlin, hatte sogar Bürgerforen mitinitiiert, bei denen Austausch ausdrücklich gewünscht war.
Da kamen die Protagonisten, soweit ich mich erinnere, auch wirklich aus Ost und West zusammen. Hochinteressante städtebauliche Diskussionen, die aber wenig Ergebnisse produziert haben, sondern halt viele Gedanken und Überlegungen ausgetauscht haben. Und da hat sich auf der einen Seite eben eine Gruppe gebildet, die sehr überzeugt war von der angeblichen kritischen Rekonstruktion der Stadt auf historischem Stadtgrundriss. Und die haben sich radikalisiert und haben gesagt, so jetzt machen wir. Und wir reißen das ab. Und da gab es auf der anderen Seite die Leute, die dann enttäuscht waren, weil sie von der Diskussionskultur angezogen waren, aber aus verschiedensten Gründen zu schwach waren, um Entscheidungen zu bestimmen. Das waren, glaube ich, sehr viele Stimmen aus dem Osten, die uns damals tatsächlich leider verloren gegangen sind, weil diese Gruppe, die sich da durchgesetzt hat, die berlinische Architektur der 90er und Nullerjahre vor allem bestimmt hat, das waren hauptsächlich Protagonisten aus dem Westen. Um Hans Stimmern und Peter Strieder.
Peter Strieder war zwischen 1996 und 2004 SPD-Senator für Stadtentwicklung. Und Hans Stimmern, ebenfalls SPD, ist ein Architekt und Stadtplaner aus Lübeck, der zwischen 1991 und 2006 sowohl Berliner Senatsbaudirektor als auch zwischenzeitlich Staatssekretär für Planung war.
Hans Stimmern war es auch, der für die wieder zusammengehörende Hauptstadt das Planwerk Innenstadt entwickelte. Ein städtebaulicher Masterplan, der für seine Funktion erstaunlich detailliert und kleinteilig war und an die Blockstruktur und Randbebauung der Vorkriegszeit anschloss.
Viele Gebäude der Ostmoderne hatten in diesem Plan schlicht keinen Platz mehr. Und das, obwohl es in der Stadt durchaus viel Platz gegeben hätte, um erstmal an anderen Stellen Neues zu bauen, ohne dafür den Altbestand abzureißen.
Aber nein, das DDR-Außenministerium
konnte weg.
Das Hotel unter den Linden
konnte weg.
Das Palasthotel
konnte weg.
Das Ahornblatt, ein expressiver Bau von Ulrich Müther an der Fischerinsel,
konnte weg.
Der Palast der Republik
konnte auch weg.
Der Palast der Republik, das hat mich empört damals, wirklich empört, wie man ein solches wertvolles Geschichtsdokument und baukulturelles Zeugnis und ein gutes Gebäude übrigens, wie man das einfach leichtfertig zum Abriss freigeben kann, um eben ein Schloss wieder hinzustellen. Und die zweite Stelle, die mich empört hat, war das Ahornblatt. Es stand unter Denkmalschutz und es hat ihm trotzdem nichts genützt. Es stand auch völlig zu Recht unter Denkmalschutz, weil es Berlins einzige Hyperschale war. Also schon das wäre ein Grund gewesen, sie zu erhalten. Aber dazu war es auch noch eine fünfteilige Hyperschale eben in Form eines Ahornblattes, die fächerförmig aus der Mitte herausgeht. Sowas hat Ulrich Müther überhaupt nirgendwo gebaut. Das ist also ein tatsächlich einzigartiges und unwiederbringliches baukulturelles Dokument verschwunden. Und warum ist es verschwunden? Weil man durch dieses Stadtwerk Innenstadt an die Stelle die alten Strukturen wieder hingezeichnet hatte. Und deswegen steht an der Stelle des Ahornblattes heute ein wirklich trauriger, kotzhässlicher kleiner Stadtblock, der da an dieser Stelle wirklich überhaupt nichts zu suchen hat. Und die Nalbachs haben sogar noch einen alternativen Entwurf gemacht, wie man das, was der private Investor auf dieses Grundstück bauen wollte, wie man das als Hochhaus neben das Ahornblatt hätte stellen können. Und das hat Hans Stimmmann gekippt, weil er auf der Berliner Traufhöhe bestanden hat, von 22 Metern, die an dieser Stelle der Stadt wieder überhaupt keinen Sinn mehr macht heute.
Traufhöhe kills Ostmoderne, könnte man an dieser Stelle sagen.
Aus meiner Sicht ist da halt schon so ein kolonialer Siegerblick vom Westen gültig geworden.
Treffen mit dem Stadthistoriker Harald Engler im Foyer der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Berlin. Hier stehen riesige Architekturmodelle der Stadt. Eines zur Planung Ostberlins nach 1945, ein anderes zu Stimmanns Planwerk Innenstadt nach 1989.
Es gab einen ziemlich starken Bruch, würde ich sagen. Der Diskurs und auch die Politik, die Exekutive, wurde halt stark von westlichen Kräften gesteuert und besetzt. Das heißt, da war ein ziemlich starker Bruch.
Wir wollen mit Harald Engler über politische Epochenwechsel und die damit einhergehenden Architekturwenden sprechen.
Dass der massive Rückbau von DDR-Architektur in Berlin nach dem Mauerfall seinen Ursprung auch im kolonialen Siegerblick hatte, steht außer Frage. Man kann die Abrisse von damals durchaus in die Tradition der sogenannten Bilderstürme stellen, wo eine Herrschaft abrupt beendet und von einer neuen abgelöst wird, manifestiert sich das im Sturz von Denkmälern oder in der Umbenennung von Straßennamen. Damnatio memoriae, das Tilgen der Erinnerung, wurde schon im alten Rom praktiziert.
Man löschte den Namen einer verdammten Person aus den Annalen, zerstörte Bildnisse und Inschriften. Später, mit Einbruch der Moderne, zeigt sich solche Zerstörung mitunter im gesamten Stadtbild. Auch weil der Abriss ganzer Gebäude durch technische Hilfsmittel, die Abrissbirne, viel einfacher geworden war.
Gibt es denn hier auch mal NS-Zeit? Die Zerstörung Berlins, kann man sich die irgendwo mal angucken? Sieht man hier irgendwo auch mal Berlin nach dem...
Nee, das wäre eigentlich spannend. Nee. Gerade im Stadtbereich würde, glaube ich, desaströs aussehen.
Wie war das nach dem Zweiten Weltkrieg mit der NS-Architektur und dem radikalen Systemwechsel hin zur Demokratie in der Bundesrepublik und zum Sozialismus in der DDR?
Wie ist man in West und Ost damals mit den baulichen Spuren der Nazis umgegangen? Ebenso brachial wie der Westen mit der DDR?
Befreit hat man sich damals lediglich von Hitlers Reichskanzlei, die in der Nähe des Brandenburger Tors stand.
Ansonsten wurden viele Gebäude einfach weiter genutzt, nachdem man Insignien wie Reichsadler und Hakenkreuze entfernt hatte.
Flughafen Tempelhof.
Olympiastadion.
Reichsluftfahrtministerium, heute Finanzministerium.
Es hat etwas mit dem Baustil zu tun, sagt Harald Engler, aber auch mit der wirtschaftlichen Not nach dem Krieg und den Kontinuitäten.
Gerade im Westen waren weiterhin viele Nazis im Amt und viele Architekten gingen ohne Bruch ihrer gewohnten Tätigkeit nach.
Fest steht, die Ästhetik dieser schweren, steinernen Nazi-Architektur stieß nicht auf den Widerstand, der sich später gegen die leichte, funktionale Nachkriegsmoderne richtete.
Klassizismus sticht Modernismus.
Ich glaube, dass mehr Menschen damit was anfangen können. Das ist einfach ein vertrauter Kanon, das kennt man, als jetzt mit DDR-Moderne, die halt schon experimenteller ist.
Die Deutschlandhalle, ein Bau des Nationalsozialismus, in dem unter anderem NS-Propagandaveranstaltungen stattfanden, wurde nach dem Krieg sogar wieder aufgebaut, wenn auch mit moderner Fassade.
Klar hat man sich mit einigen Architekturen jahrzehntelang schwer getan. Das Kraft durch Freude Seebad Prora auf Rügen, das Gauforum in Weimar oder das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg.
Es überwog aber eine Haltung der Kontinuität, nicht des bewussten historischen Bruchs, so Harald Engler. Oder man könnte auch sagen, ein Laissez-faire.
Und dann gibt es aber auch ganz schlimme Beispiele, zum Beispiel die Zentrale vom Reichssicherheitshauptamt, die Gestapo-Hauptzentrale in der Prinz-Albrecht-Straße.
Das Gelände der heutigen Topografie des Terrors.
Wo lange Zeit, zu Westberliner Zeit, das gehörte zu Kreuzberg, eine Fahrübungsstrecke war von Harrys Fahrübungsclub. Und da fuhren die Leute halt auf diesem Gebiet, wo früher Gegner des NS-Systems übel gefoltert und ermordet wurden, fröhlich mit dem Auto rum. Ne? Und da gab es nichts, keine Gedenktafel, nichts.
Während die deutsche Erinnerungskultur also in den 1990er Jahren ihren Höhepunkt erreichte, endlich wurde die Stiftung Topographie des Terrors gegründet und auch das Denkmal für die ermordeten Juden Europas ging in Planung, vollzog man mit großer Sorglosigkeit den Rückbau des architektonischen Erbes der DDR.
Erst als 2003 im Bundestag die Rekonstruktion des Berliner Stadtschlosses und damit der Abriss des Palastes der Republik beschlossen wurde, kam es zu einer Diskussion in der breiten Öffentlichkeit, die durchaus polarisierte.
Da war der Palast der Republik im Rückbau. Also es gibt Filmaufnahmen, in denen ich vor dieser Baustelle stehe und etwas sagen sollte zum Wiederaufbau des Schlosses, was mir ganz fremd war, weil ich natürlich aus einer völlig anderen Kultur kam.
Regula Lüscher übernimmt im Jahr 2007 den Posten der Senatsbaudirektorin in Berlin. Sie kommt aus der Schweiz, in eine Stadt, die aus ihrer Sicht noch keinen richtigen Umgang mit der eigenen Geschichte gefunden hat. Weder mit der Jüngeren noch mit der Älteren.
Für mich besteht eigentlich die Identität von Städten darin, dass man eben die Zeitschichten, und die sieht man natürlich in Form von Gebäuden aus unterschiedlichen Zeiten, die einen unterschiedlichen Stil haben, die eine unterschiedliche städtebauliche Vorstellung umsetzen, dass das die Identität jeder Stadt ist. Ich habe dann aber schon verstanden, dass diese Stadt natürlich ganz vieles verloren hat, durch den Krieg, aber natürlich auch dann später durch die Stadtentwicklung. Und dass es da offensichtlich ein Bedürfnis gibt, dass man gewisse Leitbauten im Stadtkörper sieht. Aber es war schon auch so, dass ich in Bezug auf die bevorstehenden Planungen, jetzt zum Beispiel am Alexanderplatz, das fand ich enorm schwierig, dass dort in den 90er Jahren nach der Wende ein Wettbewerb ausgeschrieben wurde, in dem man gesagt hat, eigentlich Tabula Rasa. Wir finden hier die Welt neu. Am Alexanderplatz, ein unglaublich historischer Ort.
Am Alexanderplatz war im Masterplan der Architekten Hans Kollhoff und Helga Timmermann für die bestehenden Gebäude der Ostmoderne nur wenig Platz vorhanden. Geschäftsbauten aus den 60er Jahren sollten hier 13 neuen Hochhäusern weichen.
Und auf die Rathauspassagen, so wird Senatsbaudirektor Hans Stimmern in einer Ausgabe der Taz aus dem Jahr 2001 zitiert, hätte man laut ihm auch eine Bombe schmeißen können.
Regula Lüscher, die mit dieser Zerstörungswut wenig anfangen kann, spielt in die Hände, dass es Mitte der Nullerjahre keine Investoren gibt, die für die Umsetzung dieser Pläne Schlange stehen. Im Geheimen entwickelt sie gemeinsam mit Planungsexperten und der Denkmalpflege eine Strategie, wie es gelingen könnte, einigen Bestand doch noch zu schützen.
Ich habe nach einigen Jahren gelernt, dass man, wenn ein Bebauungsplan festgesetzt ist und 7 Jahre lang es überhaupt keine Investitions- und Umsetzungsaktivitäten gibt, die man nachweisen kann, dann kann der Staat beschließen, wir passen jetzt diesen Bebauungsplan an, ohne dass er Entschädigungen bezahlen muss. Und als ich das verstanden habe, ja, haben wir einfach auch irgendwie die Füße stillgehalten erstmal. Wenn Investoren gekommen wären, hätten wir natürlich sofort mit denen zusammengearbeitet. Aber es kam niemand und dann kam dieser Tag X, da kann ich mich noch gut erinnern, und dann dachte ich, okay, jetzt gebe ich mal ein Interview. Das war, glaube ich, in der Berliner Zeitung und habe darüber so ein wenig schwadroniert. Wäre es nicht an der Zeit, diese Planungen vielleicht zu überarbeiten? Weil in der Zwischenzeit war es natürlich schon so, dass man diese Ostmoderne in der gesamten Stadt auch für eher erhaltenswert gesehen hat. Ja, und dann habe ich im Parlament vorgeschlagen, dass wir ein neues Workshop-Verfahren machen, beteiligungsorientiert, dass wir das natürlich mit den Architekten, die damals diesen Masterplan erarbeitet haben, dass wir das mit denen zusammen machen. Und dann haben wir das mit öffentlichen Diskussionen etc. haben wir das gemacht. Und gleichzeitig hat natürlich der Denkmalschutz auch genau geprüft, ist es wirklich so, dass wenn wir jetzt noch weitere Bauten unter Schutz stellen, ob es dann zu Entschädigungsforderungen kommen könnte.
So gelingt es, einige Gebäude am Alexanderplatz wie den Berliner Verlag oder das Haus des Reisens unter Denkmalschutz zu stellen.
Rückblickend nennt Lüscher mehrere zentrale Faktoren, die ihrer Meinung nach in den 1990er Jahren mit dazu beigetragen haben, dass die Ostmoderne hier lange so einen schweren Stand hatte und ganz schnell ein neuer Plan für das neue Berlin entwickelt wurde, in dem diese Architektur bestenfalls abgerissen oder in die zweite Reihe gerückt werden sollte.
Also man wollte wie diesen Teil auch der schmerzvollen Geschichte von Deutschland oder von Berlin im Speziellen wie ausradieren, ja, wieder gut machen. Also es ist das Erste. Das Zweite, es war natürlich eine wahnsinnige Euphorie. Alle dachten, jetzt wächst dieses Berlin, alle kommen zurück, die Bankenszene von Frankfurt kommt nach Berlin, diese Stadt wird boomen. Ja, und der dritte Aspekt war vermutlich schon auch, dass man diesen Städtebau, der dieses Regime hervorgebracht hatte, dass man glaubte, der hat keinen Wert oder der ist belastet, der ist historisch belastet.
Im Gegensatz zu einer Stadt wie Chemnitz zum Beispiel, wo der Leiter der Denkmalschutzbehörde nach 1990 ein Architekt aus der ehemaligen DDR war, der in den 1980er Jahren im Büro des Stadtarchitekten von Karl-Marx-Stadt gearbeitet hatte, war in den Berliner Behörden die Expertise von Mitarbeitern aus dem Osten wenig gefragt.
Irgendwie 2010 oder so um den Dreh rum hatte ich die Gelegenheit, eine Führungsposition zu besetzen. Wir mussten ja Personal einsparen ohne Ende, also kam das ganz selten vor. Und ich kann mich erinnern, dass diese Frau, bevor sie angestellt wurde, mich am Sonntagabend angerufen hat und mich nochmals gefragt hat, ob ich weiß, wo sie geboren ist. Da habe ich gesagt, ja, weiß ich. Und dann hat sie gesagt, Sie wissen, wo diese Stadt liegt? Da habe ich gesagt, ja, im ehemaligen Osten. Ja, und Sie wissen, dass ich die erste Führungsperson bin in dieser Senatsverwaltung, die aus dem Osten kommt. Und ich war entsetzt und ich wusste das nicht.
In den letzten Jahren sind viele Gebäude der Ostmoderne unter Denkmalschutz gestellt worden. Eine ganze U-Bahn-Linie, der Friedrichstadtpalast oder Bauten aus den 1980er Jahren am Gendarmenmarkt.
Viele Jahre stand ebenfalls das sogenannte Haus der Statistik auf der Abrissliste, verhindert nur durch das Engagement von mehreren Initiativen. Inzwischen zählt dieser Umbau zu den experimentellsten Projekten der Stadt und somit, was Visionen und Experimentierfreude betrifft, zu den großen Ausnahmen.
Denn im Ergebnis sind viele Chancen nach 1989 vertan worden. In Berlins Mitte wurde zwar rigide die Traufhöhe eingehalten, aber zum Preis von nichtssagenden bis hässlichen Einkaufszentren, Parkhäusern oder Hotels.
Was ist denn das für eine Veränderung von Architektur? Das finde ich wirklich traurig, ne?
Harald Engler kommt hier im Foyer der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung im Anblick der riesigen Stadtmodelle zu einer frustrierenden Bilanz.
Also ich finde das eine schreckliche Entwicklung. Ich finde es auch seltsam übrigens, dass wir immer nach hinten denken, Humboldt-Schloss aufbauen. Warum sind wir heute so retro? Warum sind wir so wenig offen für gesellschaftliche Experimente?
Schaut man auf die beiden Modelle für ein neues Ost-Berlin aus den 1950er Jahren und für die neue Hauptstadt nach dem Mauerfall, so kann man festhalten, das Sozialistische war visionär nach vorne gerichtet, mit Mut zum Scheitern. Das andere verfolgt eine monotone Stadtreparatur, die im Gestern verharrt. Utopia versus Retrotopia.
Aber das ist ja ein Problem der Bundesrepublik, finde ich, in allen Belangen. Wir sind ja nicht mehr innovativ, wir denken nicht voraus. Das ist eigentlich schon schwierig.
Baustellentermin in der Stralauer Straße, Ecke Klosterstraße in der Mitte Berlins, unweit des Landesdenkmalamtes. Der Immobilienentwickler Trockland realisiert hier sein Projekt 62. Sanierung und Neubauergänzung eines DDR-Plattenbaus aus den 1970er Jahren.
Das Gebäude ist eher unauffällig. Noch vor zwei Jahrzehnten hätte man wohl leichtfertig gesagt, kann weg. Für Entwickler wie Trockland stellen die Spuren der Ostmoderne heute aber einen Mehrwert dar, so die Projektmanagerin Lara Schliesinger.
Im Prinzip versuchen wir, so ein bisschen die Ostalgie quasi in der Vision, in dem Konzept beizubehalten, aber halt auch eben mit der neuen Architektur, mit dem, was ja auch jetzt so ein bisschen so ein Trend ist, ne? Work-Life-Balance, New Work, sehr stark digitalisiertes Arbeiten, das quasi miteinander zu verknüpfen. Es wird alles weitestgehend halt eben so erhalten und alles drumherum natürlich aufgehübscht, saniert, damit wir halt eben diesen Charme tatsächlich von der DDR beibehalten.
Der Charme der DDR zeigt sich erst auf den zweiten Blick. Die Betonfassade des Bürogebäudes ist wesentlich detaillierter als ein üblicher Plattenbau. Das Treppenhaus zeichnet sich nach außen ab über ein Ornament aus trapezförmigen Fenstern.
Das hier wird dann quasi die Eingangshalle sein. Wenn man in das Gebäude reinkommt, sieht man gleich als erstes das Mosaik, wo auch nochmal, wenn man reinkommt, an die Ostalgie erinnert wird tatsächlich. Und dann noch ein weiteres ganz spannendes Detail im Projekt zeige ich jetzt einmal. Und zwar sind das Metalltore, die auch damals von einem ganz spannenden DDR-Architekten damals kreiert wurden.
Die Tore stammen von Fritz Kühn, zweifellos einer der großen Metallbildhauer des 20. Jahrhunderts. Das Muster, mit dem das große Eingangstor überzogen ist, erinnert an elektronische Schaltkreise. Zu DDR-Zeiten war hier das Zentrum für Fernmeldebetrieb.
Dann erzählt Lara Schlesinger noch von der neuen Funky-Glasfassade im Erdgeschossbereich, die die Platte optisch zum Schweben bringen soll.
Dadurch erhoffen wir uns, dass die Platte noch mal hervorgehoben wird. Genau.
Geadelt wird.
Die Zeiten haben sich geändert. Die Immobilienbranche wirbt heutzutage mit Nachhaltigkeitszertifikaten und Authentizität. Ein Abriss von halbwegs funktionierendem Bestand ist kaum noch begründbar. Stichwort graue Energie. Und diese DDR-Relikte sind doch cool, schwärmt Lara Schliesinger, während um uns herum die Presslufthammer lärmen.
Das Immobilienprojekt 62 soll ein modischer Mix aus Coworking Space, Büroflächen und Wohnapartments werden. Zielgruppe: Young Professionals, Studierende, Menschen mit Laptops und Beanie im dekorativen Ostambiente.
Bei einem anderen Trockland-Projekt hat man sich sogar für die originalgetreue Wiederherstellung einer DDR-Fassade entschieden. Wir staunen.
Da wird also sozusagen die Ostmoderne rekonstruiert, kann man sagen, ja?
Ja, genau.
Böse Bauten. Überflüssig? Architektur zwischen Abriss, Leerstand und Umnutzung. Ein Feature von und mit Katja Bigalke und Marietta Schwarz. Ton Johann Günther. Regie Friederike Wigger. Redaktion Carsten Burtke. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024. Good, 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 great, and. Good, great, great, and.